Hier sind die Geldfreunde. Das ist unser Community-Podcast. Wir möchten damit unseren kleinen Beitrag zu einer sozial nachhaltigen und von Transparenz und Fairness geprägten Finanzwelt leisten. Warum eigentlich? Naja, es geht um Vertrauen. Vertrauen in Menschen, in Produkte, in Services, in Anbieter und Berater. Dieses Vertrauen entsteht durch Authentizität der Menschen, ihrer Kompetenz und baut sich über eine langfristige, ehrliche Arbeit auf. Wir stellen hier Freunde vor, Partner und Marktteilnehmer, die mit ihrem Job rund ums Thema Geld ja echte positive Beispiele sind und echte Vorbilder damit auch darstellen. Uns würde es sehr freuen, wenn auch diese Episode zur Inspiration dient und auch einen informativen Mehrwert liefert. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, über konstruktive Kritik, aber auch über Anregungen, welche Themen wir künftig auch aufgreifen sollten. Also jetzt geht's los. Viel Spaß bei der nächsten Episode. Jo, da sind wir, lieber Said. Es freut mich sehr, dass du bei uns im Geldfreunde-Podcast jetzt am Start bist. Wir hatten uns auf dem Future Slam vom Verein Zukunft der Finanzberatung in Kassel getroffen vor einiger Zeit. Da hattest du einen Pitch, hast dich und dein Unternehmen vorgestellt und da war mir sofort klar, der ist so cool, der Typ. Und der macht einen geilen Job. Das ist ein Leuchtturm für die Branche. Der muss in jedem Fall auch für den Geldfreunde-Podcast mit am Start sein. Und jetzt ist es soweit. Herzlich willkommen.
Hallo Axel, ich grüße dich. Ja, das sind Worte, die hört man doch gerne, auch wenn man sie selbst im täglichen Trott eigentlich gar nicht so sieht.
Okay. Ja gut, pass auf, dann lass uns doch mal langsam starten. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor, wer bist du so, was machst du, was ist deine aktuelle Rolle, deine aktuelle Funktion, wie heißt dein Startup?
Ja, mein Name ist Said Shurafa, ich bin 24 Jahre jung und bin ja im Grunde der Gründer, Geschäftsführer, der Makler bei Versicherung. Und zwar sind wir Versicherungsmakler, der sich ausschließlich auf eine Zielgruppe fokussiert hat und das ist die Kurzzeitvermietung, also alles, was zum Beispiel auf Airbnb unterwegs ist oder auch auf Booking.com mit Ferienwohnungen, Service Apartment, Boardinghäusern, Boutique-Hotels und so weiter. Das sind unsere Kunden, wir versichern die und sorgen dafür, dass im Hintergrund das ganze Unternehmen im Grunde richtig abgesichert ist.
Ja, prima, wunderbar. Und ihr sitzt in Berlin, ne? Eure Firma ist in Berlin.
Richtig.
Okay. Prima. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also, vielleicht kannst du da auch noch mal ganz kurz zu deiner Historie erzählen. Also 24, da kann man zusammenfassen, irgendwann mal bist du in die Schule gegangen, ja? Und dann, nach der Schule, wie ging es dann mit dem Site weiter?
Ich bin zur Schule gegangen, hatte auch eine sehr gute Schulzeit. Bin jetzt nicht irgendwie so der Underdog in der Schule gewesen oder was auch immer. Oder auch der Klassenclown oder so, sondern einfach ganz normal Schule mit sehr guten Noten. Bin dann irgendwann mal ab der 12. Ich habe mein Abi gemacht, habe mein Abi abgebrochen mit einem sehr guten Fachabi und habe gesagt, ich brauche kein Abitur. Und habe deswegen dann mein Abi abgebrochen und gesagt, okay, ich guck mal jetzt, was für eine Ausbildung ich machen kann. Und bin dann 2020 zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen gekommen, habe dann ganz klassisch eine Lehre begonnen bei einem ganz großen blauen Versicherer aus Koblenz, mit dem ich jetzt mittlerweile gar nichts mehr zu tun habe. Mhm. Habe dort 3 Jahre lang gelernt und die Ausbildung gemacht, war im Großen und Ganzen eine gute Ausbildung, auch wenn das keine schöne Zeit war. Und habe dann eigentlich die Branche verlassen wollen. Habe gesagt, eigentlich will ich nichts mehr mit Versicherung zu tun haben, wollte die Branche verlassen. Habe dann aber diese Zielgruppe für mich entdeckt, beziehungsweise ich war selbst Teil davon, heißt, hatte selbst Ferienwohnungen während der Ausbildung aufgebaut und gemerkt, dass hier einfach keine adäquaten Lösungen vorhanden sind. Ja, weswegen ich dann im zweiten Schritt, nachdem ich die Ausbildung beendet habe, dann ungefähr 3 Monate später gesagt habe, nee, das wäre jetzt schade, wenn ich das nicht bediene. Es ja. kribbelt mir auch irgendwie unter den Fingern, das nochmal richtig zu probieren. Mal abseits von einem Versicherer, der alt und träge ist, sage ich mal. Und habe dann deswegen mein Versicherungsmaklerbüro gegründet.
Okay, verstehe. Lass uns kein Bashing betreiben. Also ich merke, da spielen nach wie vor Emotionen bei dir eine Rolle. Das ist völlig okay so. Jeder hat seine Gründe, warum man Lebenslinien verändert, neuen Kurs wählt. Aber genau das war ja an sich auch dieser Glücksgriff, weil nach deinen Entscheidungen, was die Schullaufbahn betrifft und dann die weitere berufliche Entwicklung, hattest du für dich entschieden, meine berufliche Laufbahn soll eine ganz klassische Berufsausbildung als Fundament bekommen, also eine Kaufmannsausbildung. Da hast du dich für die Branche Versicherung und Finanzen entschieden, hattest dort 3 Jahre lang quasi die ganzen Themen von der Pike auf gelernt. Und dann gab's wieder so einen Bruch, aber das war quasi der Glücksmoment. Manchmal gehört's ja auch dazu. So habe ich das bisher verstanden, weil du hast dich dann wirklich selbstständig gemacht, ja?
Ja, zum Thema Bashing nochmal. Ich fasse das gar nicht als Bashing auf, sondern ich glaube, es ist in der Natur der Sache, dass ein großer Versicherer, der, weiß ich nicht, 15 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht mit 16.000 Mitarbeitern, dass der nun mal langsam und träge sein muss, weil er keine andere Wahl hat, weil er so viel Volumen einerseits bewegt und andererseits so viele Mitarbeiter irgendwie bedienen muss. Ja, ja. Heißt, es war jetzt überhaupt nicht böse gemeint oder auch kein Bashing, sondern das aus meiner Brille gesehen, warum ich das dort einfach nicht mehr sein wollte.
Alles gut. Ja. Ist auch völlig, völlig in Ordnung. Ich glaube, das hat jeder so verstanden. Schön, dass du das nochmal gerade rückst, genau. Naja, so, du hast dich selbstständig gemacht, weil du gesagt hast, ich kann es irgendwie besser und ich möchte mich fokussieren auf eine Zielgruppe.
Richtig.
Spannend.
Oder jetzt im Nachhinein richtig. Also währenddessen war das, man malt sich ja die Geschichte, wenn sie fertig ist, nochmal anders aus, als sie währenddessen tatsächlich gewesen war. Währenddessen war das einfach nur ich habe jetzt die Branche verlassen, habe mich jetzt nach anderen Themen umgeguckt, aber ich werde hier ständig gefragt nach den Themen Versicherungen von Leuten, die auch in der Branche sind, die auch Ferienwohnungen haben, und habe dann gesagt, ja, das nehme ich, das mache ich jetzt einmal vollumfänglich richtig, und habe dann gesagt, okay, ich gehe in diese Zielgruppe. Es war aber jetzt nicht der Fall, dass ich gesagt habe, okay, ich muss eine Zielgruppe nehmen, damit ich überhaupt hier weitermachen kann, sondern eher umgekehrt, dass zuerst die Zielgruppe da war, bevor überhaupt die Idee kam, dass ich mich in dem Bereich selbstständig mache.
Das ist spannend. Ich wollte dich nämlich da jetzt nochmal fragen, wie bist du auf diese Zielgruppe überhaupt gekommen? Also ich finde das super spannend und auch wirklich absolut konsequent, dass man sagt, bediene jetzt alles und jeden, ja, Privatkunden, sämtliche Versicherungssparten, Kapitalanlagen, bis hin zu Immobilienfinanzierung und alles, zusätzlich sämtliche Unternehmen, ob kleine, mittelständische Unternehmen, ich versichere auch diese Großkonzerne, die im DAX gelistet sind, ich mache alles. Das ist Bullshit natürlich, klar. So, deswegen super, wenn man sich auf bestimmte Zielgruppen spezialisiert, also bestimmte Berufe, Branchen, Vermietung von Ferienobjekten. Kannst du vielleicht da nochmal erläutern, wie das gekommen ist? Also du wurdest wahrscheinlich angesprochen von jemandem so nach dem Motto, ich habe hier eine Ferienimmobilie oder irgendwie, ich vermiete hier ein Zimmer. Wie kann man sowas versichern? War das so?
Ja, nur mit einem Faktor 10 wahrscheinlich. Oder ein Faktor 3 in der Woche. Ich habe ja gesagt, ich bin ja selbst Vermieter von Ferienwohnungen gewesen, hab dort ein eigenes Unternehmen gegründet, gab während der Ausbildung.
Aha.
Hab dort dann jetzt in der Hochzeit 5 Apartments gehabt, die wir jetzt aber auch alle wiederum verkauft haben. Können wir gerne gleich darauf eingehen, wenn du möchtest. Und währenddessen habe ich mir, ich weiß auch nicht, wie das dazu gekommen ist, einen Ruf in der Community aufgebaut, dass ich der Experte für Versicherungen bin. Habe aber eigentlich nie zu dem Thema richtig gesprochen, sondern ich wurde immer nur gefragt. Mhm. Wahrscheinlich war das auch irgendwie ein im Hintergrund, ja, wenn du eine Frage dazu hast, wende dich einfach mal an Zeit. Und so kam das im Grunde, dass ich dann sagte, aufgrund dessen, dass mich so viele Anfragen erreichen über Text und ich ohnehin immer zu jedem Angebot, was die mir zugeschickt haben, ein Feedback gegeben habe oder zu jeder Police, was sie mir zugeschickt haben, ein Feedback gegeben habe, dass dieses und jenes geändert werden muss oder dass dieses und jenes falsch ist, dann war das einfach ja folgerichtig zu sagen, okay, wir oder ich mache das ganzzeitlich selbst, dass ich weiß, okay, ich muss jetzt nicht hier irgendwie 5 Schleifen machen, weil mir 5 Angebote zugeschickt werden und am Ende habe ich selbst nichts davon, sondern ich biete das an, ich entwickle da eigene Produkte, gehe da wirklich auch mit Versicherern rein und versuche diese Branche ganzheitlich zu verstehen und auch ganzheitlich zu betreuen und zu beraten.
Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also für mich nochmal, du warst im Vermietungsgeschäft, ja, dich kannten eine ganze Menge Leute und die haben natürlich auch kognitiv verknüpft, der Seid macht was mit Versicherungen. Du, kannst du mal hier drüber gucken? Ich habe hier irgendwelche Versicherungsverträge für meine Immobilie, für meine Ferienwohnung, wie auch immer. Guck dir das doch mal an, du hast doch Ahnung davon. Ja, so ja. Wahrscheinlich.
Genau so war das.
Ah, und das okay. Hab,
über WhatsApp oder über den Messenger ganz oft.
Mhm. Ah, okay. So, zu deinen technologischen Prozessen kommen wir gleich noch. Das finde ich auch super, super faszinierend. Okay, also, da bist du quasi reingerutscht, du wurdest gefragt und dachtest so, okay, ja, warum eigentlich nicht? Ich kenne mich mit diesem Metier aus, mit Vermietungen. Und ja, Versicherung wollte ich eigentlich jetzt nicht mehr so weitermachen, aber so kam das eine zu dem anderen und geboren wurde dann deine Geschäftsidee, dass du gesagt hast, okay, ich gründe jetzt mein Startup, ich bin ein klassischer Versicherungsmakler, also unabhängig, ich gehöre zu keinem Versicherer dieser Welt, sondern ich arbeite im Auftrage meiner Kunden, meiner Mandantschaft und schaue am Markt, was sind die besten Versicherungslösungen von den Anbietern, von den Tarifen und so weiter und so weiter. Und hast dich darauf spezialisiert dann?
Ja.
Okay. Und genau, das geht
so
jetzt.
Ist es dann losgegangen damals?
Damals war 1800.
Ja, ich bin 24, mein Lieber. Also vielleicht, ich bin Baujahr 2001.
Ja, schon klar.
Ungefähr 2023. Also Ende 2023. Vor ungefähr 2 Jahren. Und da habe ich dann tatsächlich die ersten 10 Beratungen bestimmt, mich hingesetzt, Laptop auf und Videocall mit den Leuten gesprochen und habe dann irgendwann mal gemerkt, das ist überhaupt nicht sinnhaftig. Weil in den 10 Gesprächen sind alle 10 gleich abgelaufen. Und in 10 Gesprächen ist es immer das gleiche Resultat geworden. Ich mache das jetzt anders und hab das Ganze von hinten betrachtet. Dem Kunden ist ein Marktvergleich, ein individueller Marktvergleich, im Grunde nicht wichtig. Wichtig ist ihm, dass er ein Produkt hat, eine Versicherung hat, die tatsächlich passt. Und da habe ich dann gesagt, okay, ich mache jetzt nicht für jeden Kunden jeweils immer einen einzelnen Vergleich, wenn das ein Standardkunde ist, sondern ich gehe her und vergleiche das Ganze mal für alle ganzheitlich. Heißt, ich habe mich mit, ich will nicht allen sagen, ich auch nicht, also mit sehr vielen auf jeden Fall, mit sehr, sehr, sehr vielen Versicherern mit hingesetzt und mit denen gesprochen über das Thema. Und habe relativ schnell festgestellt, dass das so, wie ich das gerne hätte, nicht ist. Sowohl für meine Apartments als auch für die Apartments meiner Kunden. Dass dort immer irgendwas war, was nicht gestimmt hat.
Warte mal, was meinst du da jetzt? Irgendwelche Tarifbedingungen oder Versicherungsbedingungen oder was, die nicht kundenfreundlich waren?
Ja, ich würde nicht sagen kundenfreundlich, es hat einfach nicht auf die Branche gepasst. Weil die Kurzzeitvermietungsbranche, die ist zwar uralt, aber sie wird im Moment komplett neu gedacht. Ja. Heißt, wir haben nicht mehr den klassischen, wenn man sich das vorstellt, an der Nordsee oder an der Ostsee, der ein Haus hat, welches er vermietet, sondern wir haben ganz viel, was sich jetzt urban tut. Wir haben Betreiber, die haben teilweise 30, 40, 50, 100, 150, 200 Apartments. Wir haben unterschiedliche Strukturen, Unternehmensstrukturen. Wir haben aber auch den Fall, dass oder ganz klassisch einmal Leute, die das im Eigentum haben, heißt, die haben die Einheit gekauft und die Einheit betreiben sie jetzt als Eigentümer. Mhm. Wir haben aber auch Leute, die sind im Rent-to-Rent-Bereich unterwegs, heißt, sie haben eine Einheit angemietet und betreiben diese Einheit als Mieter.
Vermieten das unter.
Vermieten das, ja, es ist keine Untervermietung, es ist eine Weitervermietung. Also sie vermieten die einzelnen Nächte weiter.
Okay.
Natürlich auch mit, das ist dann immer die nächste Frage, ist das überhaupt so erlaubt? Ja, ist alles abgesprochen, ist ein Gewerberaum-Mietvertrag, ist es als Ferienwohnung genehmigt und so weiter. Okay. Es ist alles wirklich ein stabiles Geschäftsmodell. Aber das konnten die meisten Versicherer nicht abbilden. Sie konnten nicht mit diesen Risikostrukturen hergehen mit, wir haben einerseits einen Vermieter und einerseits einen Mieter. Wie können wir das richtig abdecken? Wie haben wir hier auch die Ketten? Weil einerseits gibt es eine Haftung zum Mieter, zum eigenen Mieter, zum eigenen Gast. Einerseits gibt es auch eine Haftung zum Vermieter. Und so bin ich dann im zweiten Schritt hergegangen, habe gesagt, okay, ich schreibe mal alles auf, was ich gerne hätte für so einen Tarif. Welches auch mitwächst, heißt, jemand kommt mit einem Apartment rein, aber der Tarif muss auch so mitwachsen können, dass er dann bei 100 Apartments immer noch da ist und nicht auf einmal aus dem Tarif rausfällt. Sind meine 6 PDF-Seiten geworden, habe mich dann damit wieder bei unterschiedlichen Versicherern gemeldet, die, ich sag mal, in der Sondierungsphase, jetzt im Nachhinein, in der Sondierungsphase gut geklappt haben und habe gesagt, okay, können wir das jetzt irgendwie so machen, dass wir hier ein eigenes Produkt auf die Beine stellen. Und jetzt mache ich im Grunde keinen Marktvergleich für jeden individuell, sondern ich weiß, für die Inhaltsversicherung zum Beispiel oder Ertragsausfallversicherung ist der Versicherer der Beste, für die Betriebshaftpflichtversicherung ist der Versicherer der Beste, weil ich mit denen selbst ein Produkt geschrieben habe, was genau für die Kurzzeitvermietung da ist.
Okay, jetzt habe ich es super verstanden. Das bedeutet, am Anfang deiner Tätigkeit hast du festgestellt, dass die Versicherer für diese Branche selber keine passenden Tariflösungen hatten. Das war alles sehr allgemein standardisiert, so one fits all, ja, also eine Versicherung für alle möglichen Betriebsarten. Aber weil das halt sehr speziell ist, gerade das, was du jetzt ausgeführt hattest mit diesen Kurzzeitvermietung und Weitervermietung und so weiter, das hat ein Versicherer so granular nicht auf dem Schirm. Dann hast du es rumgedreht, du hast gesagt, ich schreibe alles auf, was ich brauche. Super, und lieber Versicherer, liebe Versicherer, wer möchte das ganz gerne in die Deckung nehmen? Wer bietet dir passenden Schutz an und hast da quasi deine eigenen Deckungstarife oder deine eigene Lösung gebaut und damit gehst du jetzt an den Start und musst jetzt nicht jedes Mal immer wieder neu einen Marktvergleich machen. Habe ich verstanden.
Richtig, weil irgendwann mal ist es ja auch sinnlos, wenn ich 100 Mal den Marktvergleich mache und 100 Mal auf den gleichen Versicherer komme, dann mache ich das lieber anders und sage auch ganz klar, Leute, ich vertrete immer noch euch, bin kein, ich vertrete nicht die Gesellschaft, sondern immer noch eure Interessen, habe aber hier im Grunde dieses und jenes gemacht. Ja. Und dann sagen auch die meisten, oh perfekt, das ist genau das, was ich wollte.
Ja.
Weil sie dann auch im Produkt sich selbst wiederfinden, was in den meisten Standardprodukten nun mal nicht der Fall gewesen war.
Wie ist das mit Updates? Also ich könnte mir schon vorstellen, also vielleicht jetzt kurzfristig nicht, irgendwie jede Woche, jeden Monat, aber die Welt dreht sich ja auch weiter und irgendwann mal wirst du ja sicherlich schon mal dann auch deine bestehenden Lösungen, die du meinetwegen im Jahre 2025 gebaut hast, mal auf den Prüfstand stellen.
Jedes Jahr machen wir das.
Okay. Cool.
Wir haben es jetzt zum 1.1.25 gemacht. Das Produkt wurde am 1. oder März 24 das erste Mal finalisiert. April 25 hat es nochmal ein Update bekommen und so 26 und so weiter. Das ist so die Übereinkunft mit dem Versicherer gewesen.
Okay, cool. Okay, und jetzt lass uns mal in die Prozesse reingehen. Also, wo ich die Ohren angelegt habe, in deinem Pitch, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, hast du nämlich dem Publikum erzählt, wie das bei dir abläuft. Also du bist nicht der klassische Versicherungsmakler, der irgendwo in einem Büro sitzt, ja, mit einem Schaufenster, wo da irgendwie bunte Bildchen drin sind und was du alles kannst und dass du der Beste bist und überhaupt. Und du bist auch nicht derjenige, der durch die Weltgeschichte fährt, der zu den Leuten hingeht und nach dem Motto, okay, ich berate sie mal, ich trinke dann auch ihren Kaffee gerne weg und so weiter. Bist du alles nicht. Ja, das ist die Oldschool-Welt. Jetzt erzähl mal, wie ist die Side-Welt?
Also ich trinke auch gerne mal einen Kaffee mit dem Kunden, aber dann geht es um alles, nur nicht um Versicherung.
Ja.
Wie es bei mir abläuft, ist im Grunde relativ einfach jetzt im Nachhinein, aber das hat sich natürlich alles aufgebaut. Also auch das Feedback nach meinem Vortrag auf dem ZZF, also auf Zukunftsslam, war, dass die Leute überfordert waren und das Gefühl hatten, sie wissen jetzt gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und dann muss ich immer wieder erklären, dass das natürlich mit der Zeit kam. Das war jetzt nicht von jetzt auf gleich da, sondern zuerst kam dieses Tool und dann dieses Tool. Ich würde sagen, ist jetzt im Grunde, ich mache keine tiefgehende Beratung, sondern ich mache ein Prozessverkauf, so nenne ich das jetzt einfach mal. Mhm. Bedeutet, dass die Leute kommen bei mir oben rein über ein Erstgespräch.
Was heißt oben rein? Wie ist der
erste? Also das kannst du jetzt wie so ein Trichter vorstellen. Das ist ein klassischer Funnel. Ein klassischer Funnel. Die Leute kommen oben rein und dann werden sie bis nach ganz unten abgearbeitet. Über ein Erstgespräch, dann lernen wir uns kennen, dann gibt es automatisiert über WhatsApp, das ist mein Hauptkommunikationskanal mit den Kunden. Mhm. Ich kommuniziere auch nicht anderweitig, heißt, wenn jemand mir eine E-Mail schreibt, kriegt er seine Antwort über WhatsApp. Wenn jemand mich anruft, wir telefonieren auch ganz kurz, dann kriegt er eine Zusammenfassung über WhatsApp. Heißt, es dreht sich am Ende alles in WhatsApp und das ist auch, wohin ich meine Kunden gerne bringen möchte und wohin auch gerne meine Kunden das Ganze auch gerne hätten. Das ist immer wieder das Feedback, was ich kriege. Heißt, dort läuft erstmal alles zentral rein. Die kriegen dort dann die Links zum Beispiel rein, die ich benötige, um für die loslegen zu können. Einmal ein Erfassungsbogen, Maklermandat, können das Ganze dann digital alles im Self-Service machen. Einmal selbst ausfüllen, einmal selbst unterschreiben, schicken das dann ab. Und dann wird das bei mir im Grunde einmal verarbeitet. Die kriegen die Angebote nochmal zugeschickt, können sich die Angebote anschauen. Währenddessen wird alles gleichzeitig im CRM erfasst, also im System, wo meine ganzen Kunden drin sind.
Ja.
Und so habe ich im Grunde die ganze Zeit einen Blick drauf, was machen meine Kunden, wo sind sie gerade im Verkaufsprozess, welche Fragen bestehen, wenn noch mal irgendwie ein Telefonat notwendig sein sollte, was es in den meisten Fällen nicht ist, dann gibt es noch einen Terminbuchungslink, kann sich die jeweilige Person dann kurz einen Termin buchen und dann telefonieren wir auch mal. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte nicht telefonieren, aber ich möchte nicht das Telefonieren als Hauptobjekt, als Hauptkommunikation beziehungsweise als erster Gedanke meines Kunden, sondern der erste Gedanke sollte, ich schreibe eine WhatsApp aus dem Kopf, aus dem Sinn, kann sich dann weiterhin auf seine Geschäfte konzentrieren und wenn wir dann soweit sind, diese Frage zu beantworten, dieses Anliegen zu beantworten, dann machen wir das und so können wir genau dann arbeiten, wenn der Kunde vielleicht nicht arbeitet oder umgekehrt und haben jeder seinen eigenen Zeitrhythmus.
Ja. Also zusammengefasst, deine ganzen Prozesse vom Erstkontakt über die Beratung bis hin zu Ausfertigung dann von Vertragsunterlagen sind digital durchgestylt. Dazu verwendest du eine Vielzahl von Produkten, die man nach vorne gar nicht sieht. Ja, also WhatsApp, der Hauptkommunikationskanal, ist klar, dann das dein Kundenverwaltungsprogramm und so weiter und dann hast du weitere Tools. Die müssen wir jetzt so in der Gänze jetzt gar nicht nochmal irgendwie ausrollen und zeichnen, aber das ist schon super spannend. Also Effizienz, ich denke mal, ist genau dieser Begriff, der deinen Kundenberatungsprozess kennzeichnet, oder?
Ja, das einerseits. Andererseits würde ich aber auch sagen, es verändert sich. Also, und das meine ich, das war ja auch kurz in meiner in meinem Präambel, sage ich mal, dass sich das alles aufgebaut hat. Das war nicht von Anfang an so. Am Anfang war das ganz klassisch, ich setze mich rein. Hab gemerkt, das passt so nicht. Dann habe ich gesagt, okay, wie kann ich das anders lösen? Ich erstelle WhatsApp-Gruppen. Und dann komme ich und der Gast und der Kunde halt in eine WhatsApp-Gruppe und dann kommunizieren wir darüber. Irgendwann mal, wenn man dann 150, 200 WhatsApp-Gruppen hat, denkt man sich, okay, das war jetzt vielleicht nicht die geilste Lösung. Wenn ich jetzt eine Rundnachricht schicken möchte, dann muss ich jetzt hier 200 WhatsApp-Gruppen jeweils anklicken und immer die Nachricht reinschicken. Okay, wie kann ich das lösen? Hab dann ein neues Tool zum Beispiel entdeckt. Das ist auch ein Tool, mit dem ich super zufrieden bin. Das ist zum Beispiel Superchat. Dann habe ich dort alle Kunden, alle Mandanten hingezogen. Hat auch ewig gedauert, dauert immer noch, dass mir Leute in die alten WhatsApp-Gruppen reinschreiben und dann wieder konsequent nicht in der WhatsApp-Gruppe antworten, sondern über die neue Nummer antworten. Und dann schreibe ich denen, habt ihr gerade über die neue Nummer geantwortet. Und so baut sich das halt Stück für Stück auf. Man muss einfach nur eine Idee haben, was man halt gerne hätte. Und dann erstmal den einfachsten Weg, WhatsApp, normal WhatsApp. Wenn das irgendwann mal sich etabliert hat und man 100 Kunden zum Beispiel darüber betreut, dann kann man vielleicht über das nächste Tool nachdenken, was einem dann die Arbeit vereinfacht, weil dann ist das Investment ja auch wert, weil günstig sind die Tools ja alle nicht.
Ja. Gut, dafür hast du jetzt auch nicht 200 Mitarbeiter, die dir irgendwie den Rücken frei halten, ne? Also muss man ja auch mal sehen. Also diese Tools sind ja dafür da, deine Arbeit zu vereinfachen.
Richtig, aber hätte ich beim ersten Kunden schon dieses komplette Set an Produkten, die ich jetzt nutze, gehabt, dann wäre ich nicht zu dem jetzigen Zeitpunkt angekommen, weil dann hätte ich von Anfang an irgendwie 10.000 Euro im Jahr an Kosten für Tools, die mir aber effektiv gar nichts bringen. Deswegen sage ich halt immer wieder, erstmal klein anfangen und das dann Stück für Stück aufbauen. Weil dann hat man den Vorteil, dass man sein Kostenapparat gering hält und das Ganze dann mitwächst, je mehr Kunden man hat. Weil das wirklich Wichtige ist ja nicht, wie welches Tool nutze ich, sondern wie kriege ich den Kunden. Und das vergessen halt oftmals die Leute, die halt viel mit Tools arbeiten und sich darauf konzentrieren, dass sie alles bis ins letzte Detail optimieren, ohne sich dann überhaupt Gedanken zu machen, okay, wie kriege ich es jetzt hin, dass die Leute das auch tatsächlich nutzen oder dass ich es selbst nutze für die Leute.
Alles klar, ich meine, du bist ja auch super erfolgreich unterwegs, das muss man ja mal so sagen, ja. Also kannst du was zu Steigerungsraten, also jetzt nicht total, aber sagen wir vielleicht prozentual Steigerungsraten von in deiner Mandantschaft sagen?
Also im ersten Jahr war es halt von null auf. Das ist also eine Unendlichkeitsrate oder kann man ja keine Rate ausrechnen, aber ich sag mal, vom Jahr 1 zu Jahr 2 haben wir es auf jeden Fall verdoppelt. Und das zeichnet sich ab, dass es auch so weitergeht. Also wir haben, es reißt nicht ab, wir haben immer mehr Anfragen. Heißt, das geht einfach weiter. Also verdoppelt haben wir uns jetzt von Jahr 1 auf Jahr 2, von Jahr 0 auf Jahr 1 haben wir ungefähr 150 Kunden gewonnen.
Ja, Wahnsinn, das ist schon von 0 auf pro Jahr 150 Kunden. Hut ab, also klingt jetzt für einige vielleicht Zuhörer aus dem Podcast jetzt nicht groß, aber das ist eine Wahnsinnsnummer an sich, wenn man da quasi neu anfängt. Was sind denn so die Kanäle, wie die Leute auf euch aufmerksam werden? Was ist so, wenn du hast vorhin diesen Trichter beschrieben, ja, dieser Funnel, wie kommen die auf euch?
Wir haben ungefähr drei Wege und probieren gerade zwei neue. Der erste klassische Weg ist Empfehlung. Da läuft bei uns wirklich sehr viel drüber. Der zweite Weg ist über unsere Webseite. Da läuft alles drüber, aber auch explizit durch die Webseite haben wir auch schon Kunden gewonnen. Aber auch sowas wie Google-Suche und jetzt vermehrt auch über KIs. dass KIs uns empfehlen. Das ist extrem dankbar. Und im Moment probieren wir oder gehen wir auf die Schiene, dass wir sagen, okay, wir machen einerseits Social Media, dass das jetzt auch mal richtig Lauf nimmt und andererseits, dass wir dann früher oder später dann auch in Paid Ads gehen und dann über Werbeanzeigen zum Beispiel auf Instagram oder auch Facebook, Meta und so weiter dann Kunden gewinnen.
Okay, was kannst du schon etwas über die zwei neuen Kanäle noch verraten oder noch nicht?
Nee, tatsächlich haben wir noch keine Erfahrungswerte. Also das jetzt mit Aufnahme dieses Podcasts haben wir Social Media Managerin eingestellt, die sich um die ganzen Themen dann kümmert. Heißt, da wird sich jetzt die Erfahrung erst aufbauen. Die haben wir noch nicht.
Okay, verstehe. Ja, und ihr seid ja auch anerkannt in der Branche. Jetzt komme ich mal auf den Award zu sprechen. Letztes Jahr bist du nämlich Preisträger gewesen. Und zwar gibt es in der Finanzbranche, in der Versicherungsbranche eine Auszeichnung, die jährlich vergeben wird für junge Gründer, für junge Makler, die ein sehr innovatives, zukunftsträchtiges Geschäftsmodell haben. Kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, was da letztes Jahr mit dir passiert ist?
Das ist ein Fiebertraum. Also, wir, oder anders, das erste Mal, dass ich überhaupt von diesem Award mitbekommen habe, das war 2023, bevor ich Makler geworden bin. Da war ich mit meinem Bruder auf der DKM.
DKM ist was für die Hörer, die das nicht kennen?
Ist die größte Messe, die Leitmesse, so heißt sie auch, glaube ich, für die Versicherungsbranche. Da sind im Grunde alle Versicherer, die mit Maklern zusammenarbeiten, und so gut wie alle Marktakteure, habe ich so das Gefühl. Also da, wenn man irgendwas mit Versicherung machen möchte, dann findet man dort auf jeden Fall jemanden, der einem dabei weiterhilft. Und dort saßen wir dann im Publikumsbereich, haben da auf die Bühne hochgeschaut, und dann kam da auf einmal die Verleihung für den Jungmakler Award. Und dann sagte mein Bruder so viel wie, ja, nächstes Jahr stehst du da oben. Und ich so, okay, alles klar, habe ich jetzt nicht ganz geglaubt. Hab dann im nächsten Jahr, als diese Phase wieder begonnen hat, hat meine Frau mich dazu angestiftet, beziehungsweise auch immer wieder motiviert, da teilzunehmen. Hab's dann auch gemacht und hab wirklich nie dran geglaubt, also wirklich nicht eine Sekunde, dass ich es werde. Und dann sollten wir auch so eine Rede vorbereiten. Wir haben einen Pitch gehabt, dann haben wir noch einen Pitch gehabt, einmal digital, einmal vor Ort in Dortmund. Und dann war ich wieder in Dortmund auf dieser DKM, ein Jahr später. Jetzt saß ich aber nicht im Zuschauerbereich, da saß ich auch, aber ich sollte halt auch auf die Bühne.
Ja.
Nicht als Gewinner, sondern oder als Zweitplatzierter oder als überhaupt Preisträger, sondern als
Teilnehmer.
Als Nominierter. Und dann standen wir da, 14 Leute, von denen ich gedacht habe, dass mindestens 10 davon vor mir gewesen wären, weil ich selbst extrem beeindruckt war. Und dann wird da so eine Laudatio gehalten, heißt das ist dann eine Person, die dann etwas erzielt. Ja, und die Laudatio irgendwann mal, da merke ich, ui, da geht's ja um mich.
Irgendwie erzählen die was.
Ich bin gemeint, das bin ja ich. Und dann ist mir erstmal mein Puls hochgegangen, weil ich wusste, scheiße, mir wurde gesagt, ich soll eine Rede vorbereiten, falls ich gewinne.
Oh.
Und das habe ich nicht, weil ich ja nicht gedacht habe, dass ich gewinne.
Okay.
Und dann sollte ich da vortreten, dann habe ich da irgendwas gelallt, extrem aufgeregt, habe dann diesen Preis entgegenbekommen und dann von der Bühne runter Fotos gemacht, dann ist der Pokal auch kaputt gegangen.
Oh.
Hab aber zum Glück einen neuen bekommen von denen, und dann ist alles explodiert irgendwie. Dann hatte ich das Gefühl, dass extrem viele Leute auf einmal wussten, wer ich bin, und das war extrem ungewohnt für mich, weil ich bin halt immer noch irgendwie, bin seit 2 Jahren in dieser Maklerwelt, lerne jeden Tag extrem viel kennen, und dann kommen andere Leute auf mich zu und fragen mich, wie ich das eigentlich mache. Und das ehrt mich einerseits, andererseits finde ich das immer noch ein wenig befremdlich, weil ich das noch nicht so sehe, sage ich mal.
Okay, verstehe. Das ehrt dich sehr. Du bist da absolut bodenständig. Ja, Understatement gehört dazu bei dir automatisch. Finde ich cool. Ja, Gratulation nochmal dazu. Mein Lieber, okay, das war die Vergangenheit. Jungmakler Award, Preisträger. Letztes Jahr, über dieses Jahr haben wir gesprochen. Möchtest du einen kleinen Ausblick so in die Zukunft nochmal geben, was deine Company, dein Startup so betrifft?
Ich bin echt kein Freund davon, immer zu sagen, was man alles plant.
Okay, gut.
Weil ich bin der Auffassung, ich zeig's dann lieber. Was ich alles schon geschafft habe und nicht alles, man plant, also wenn man ehrlich ist, jeder plant den ganzen lieben Tag irgendwas. Und am Ende ist nur ein Bruchteil davon halt dann tatsächlich das, was passiert. Und wenn dieser Bruchteil halt gut ist, ist es umso besser. Und so ist es ja bei mir nicht anders. Es gibt viele Pläne, es soll alles nochmal besser werden, alles nochmal schöner, geiler, für den Kunden mehr Mehrwert stiftend. Wir erfinden Dinge, die noch keiner zuvor gemacht hat, und da sind wir stolz drauf. Heißt, das geht in die Zukunft. Was genau?
Cool.
Werden die Leute dann bei Gelegenheit auf jeden Fall erfahren, wenn sie möchten.
Okay. Bis dahin nicht weiter, völlig okay. Ja, das finde ich klasse auch, diese Einstellung. Ja, du sagst, ich rede lieber über das, was ich erreicht habe, was ich geschafft habe, was jetzt sichtbar ist, und okay, pass auf, aber eine Sache noch zum Abschluss. Da musst du jetzt musst du mal, und zwar, pass auf.
Hast du mich ja schon vorbereitet drauf.
Naja, pass auf, wir reden über die Zukunft und jetzt machen wir einen Moonshot-Thinking, also ein bisschen Fantasie. Ja, stell dir vor, du hast alle Möglichkeiten der Welt, du hast die Macht, Gesetze zu erlassen, Dinge zu verbieten, von heute auf morgen. Jetzt betrachte mal bitte die Branche, in der du jeden Tag unterwegs bist. Da bist du in der Vergangenheit an Grenzen gestoßen, die dir nicht gefallen haben. Du hast da deine Konsequenzen gezogen. Schau bitte in die Zukunft. Und wenn du die Möglichkeit hättest, ja, wirklich, erstmal reine Fantasie, aber das ist ja auch eine Vision vielleicht. Was würdest du heute verändern, damit die Branche in der Zukunft besser wird?
Ja, das sind immer die ganz großen Fragen. Ich hatte ja vorhin im Vorgespräch dir gesagt, jeder kann meckern, und dann kommt halt die Frage, was würdest du anders machen, und dann kommt ein jeder wahrscheinlich ins Stottern. Und so ist es bei mir nicht anders. Wenn ich aber so drei Punkte sagen müsste, wo ich denke, das ist wichtig, dann würde ich einerseits sagen, okay, man hat ab der Grundschule schon irgendeine Art Finanzbildung, Geldkompetenz. Nicht im Sinne von, man muss jetzt investieren lernen, sondern wie funktioniert Geld? Was macht Geld überhaupt aus? Wie sollte man Geld verwenden? Damit kann er einfach früh verstehen, wie Geld funktioniert, wie man richtig spart, investiert, Verantwortung übernimmt. Und so denke ich, dass dann eine Generation entsteht, die viel bewusster entscheidet, aber auch viel unabhängiger lebt. Das ist das eine. Das andere ist, ich würde sagen, man sollte in der im Finanzsystem allgemein um einiges mehr Transparenz reinbringen.
Ja.
Heißt, wenn ich mir vorstelle, dass es im Grunde jede Gebühr, jede Kartage, jede Provision, jede Risikoabwägung, jede Gegenüberstellung von irgendwelchen Themen offen kommuniziert werden, also offen sichtbar gemacht werden, ist irgendwie kein Kleingedrucktes mehr, wo man auf im Nachhinein darauf erst kommt, keine Interessenskonflikte mehr, beziehungsweise wenn es welche gibt, die wird es immer geben, dass sie offen dargestellt werden. Wenn Banken, Kunden, Versicherer, Makler und so weiter alle irgendwie auf der gleichen Linie mit Vertrauen arbeiten und Transparenz im Grunde vorherrscht, dann haben wir einfach, glaube ich, ein Marktumfeld geschaffen, welches so extremst dankbar ist, sowohl für uns, Makler, als auch für die Versicherer, als auch für Banken, für Kunden allgemein. Ja. Weil man nicht mehr dieses Gefühl hat, okay, da will mir irgendjemand irgendwas irgendwo verheimlichen.
Ja.
Das sind so die zwei Punkte, auf die ich appellieren würde. Also einerseits Vertrauen als Währung und einerseits und andererseits Finanzbildung schon ab, eigentlich schon ab dem Kindergarten, wenn man ehrlich ist, weil irgendwann mal,
ja,
je früher man ist oder dran ist mit dem Thema, desto besser ist es dann halt auch für die Zukunft.
Okay, die zwei Punkte, du hast eingangs gesagt, vielleicht drei Punkte oder belässt es bei diesen zwei? Das ist ja,
ich belasse es jetzt erstmal bei den zwei.
Mega.
Ja.
Seid, weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, ja, auch das, wenn man sich jetzt die vergangenen Episoden anhört und auf dieses Moonshot-Thinking zurückkommt, die Teilnehmer des Podcasts haben diesbezüglich eine ziemlich gleichgerichtete Meinung. Ja, das hast du jetzt auch wieder bestärkt, bestätigt. Und ein kleiner Spoiler, in der nächsten Podcast-Episode geht es nämlich genau um die Umsetzung von der für die Finanzbildung. Da haben wir einen jungen Gründer am Start, der eine Finanzbildungs-App gerade an den Markt gebracht hat mit der Zielgruppe junge Leute. Mega. Also, ich danke dir, Seid.
Dann freue ich mich, da reinzuhören. Besten Dank.
Genau. Dann danke für deine Insights, dafür, dass die Leute dich und deine Company mal näher kennenlernen konnten. Du gehst wirklich anders ran als viele andere, und das ist aber ein Teil einfach der Zukunft in der Finanzbranche. Da bist du wirklich ein toller Leuchtturm. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Ich bin froh, dass du hier Gast im Podcast warst. Ich wünsche dir alles, alles Gute, mein Lieber.
Ich danke dir.